39. Und Tag 1 nach dem WM aus.
Blamablen WM aus, kann man sagen, finde ich.
Oh, ich habe echt gar keine Lust, heute irgendwie draufzuhauen oder so im Nachgang. Ich bin, da bin ich zu sehr noch als Fan abgefuckt und boah, ich habe den ganzen Tag gemerkt, das macht richtig was mit einem. Als Fußballfan.
Ich habe gemerkt, ich bin tatsächlich extrem abgestumpft. Leider. Also mich hat das vielleicht auch, weil es mich nicht so gewundert hat insgesamt, aber irgendwie hat es mich nicht so mitgenommen heute.
Tja. Nee, doch, also das war ja eine, wir gehen gleich nochmal genauer ins Spiel rein, aber mal so kurz die Emotionen zusammengefasst, das war ja auch so eine emotionale Achterbahnfahrt, dann Elfmeterschießen, da muss ich auch sagen, das ist nichts für mein Herz, da hätte ich eigentlich mal eine Pulsuhr anziehen müssen.
Ja, das mag ich auch nicht, tatsächlich.
Boah, und da habe ich auch nie ein gutes Gefühl. Das ist so.
Ja.
Und dann ist es irgendwie doch, was
oh,
überwiegt.
Das ist
ein Zug. Ich dachte gerade, wer schottert denn da vorbei?
Wartet eine Sekunde, I'll be right back.
Was irgendwie am Ende des Tages überwiegt, ist so dieses Gefühl von, ja, man hat es irgendwie geahnt, dass es jetzt keine gute WM wird. Man hat aber trotzdem, schwingt immer so ein bisschen Hoffnung mit. Ich glaube, das ist normal bei einem Turnier. Und das schlimmste Gefühl ist einfach so dieses wieder 4 Jahre warten.
Oder 2, wenn man die EM nimmt.
Nee.
Oder machst du einen großen Unterschied zwischen EM und WM?
Ja, total. Das ist für mich überhaupt krass. Nicht. Also da ist so ein Riesenunterschied für mich.
Okay.
Allein so Teams wie, also aus Südamerika, Brasilien, Argentinien, die fehlen ja bei sowas. Das ist, das ist für mich, also kein Trostpflaster.
Okay, spannend. Okay, ja, ich mag die EM sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht warum. Welche EM mich voll geprägt hat, ist die EM 2000. Da warst du ja gerade geboren und guck dir mal, wenn du es noch nie gemacht hast, guck dir mal so die Mannschaften an, die Spieler an. Die gilt oder galt ja lange als eine der spielerisch besten Weltmeisterschaften aller Zeiten. Europameisterschaften aller Zeiten. Und die war so geil. Das war so der Wahr. Das war einfach so, da hast du einfach so Spieler, weißt du, so Figo Prime, so ungefähr. Weißt du, auf dem Niveau ging das alles ab. Und das war schon Wahnsinn.
In welchem Land war die?
2000 war Belgien, Niederlande, glaube ich.
Belgien, Niederlande. Ja, ich glaube, das ist so bei der.
Da ist Frankreich ja Europameister geworden am Ende gegen Italien im Finale. Trezeguet hat das Tor gemacht. Zieh was hoch. Trezeguet hat das Tor gemacht und das war einfach so ein fantastisches, so ein krasses Turnier. Das war total, total wild. Aber wirklich total wild.
Ich glaube, bei der EM, was da so mitschwingt, ist, dass es einfach ist, also eine EM ist vielleicht greifbarer, weil es irgendwie halt Europa ist, ne? Und alles ist irgendwie nah.
Ja. Das ist so ein Weltfest, die Weltmeisterschaft, ne? Das ist ja auch das, was ich da auch jetzt auch selbst in den USA habe ich da das Gefühl, dass die da auch so diese politische Spannung, die da herrschte vorher, irgendwie so ein bisschen wegfeiern. Dass das eben geht und dass dann doch die Menschen zeigen, ey, wir sind gut. Ey, wir wollen uns nie was Böses vom Grunde auf. Es sind nur ein paar Menschen, die uns anstacheln, irgendwie was Böses zu wollen. Eigentlich wollen wir uns treffen, wollen feiern, wollen Fußball gucken und wollen Spaß haben. Das ist das, was die Menschen eigentlich wollen.
Ja, und was anderes wollten wir gestern Abend auch nicht.
Ja, das stimmt. Bisschen, aber.
Ja. Gib mir mal 60 Sekunden deine Sichtweise auf das Spiel gestern.
Auf das Spiel oder die gesamte WM?
Nee, erstmal nur auf das Spiel gestern. Ja.
Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass mir diese Körperlichkeit der Deutschen abging, dass ich die in keinem Spiel gespürt hatte. Ne? Du hattest dann auch Zahlen dagegen gehalten, hast gesagt, ja Moment, guck dir mal die Zahlen an, die sind gar nicht so schlecht. Aber ich hatte ja schon von Anfang an gesagt, ich fühle diese Mannschaft nicht. Die ist nicht da, die ist nicht auf Zug, die ist nicht auf Spannung. Und das haben sie halt in jedem Spiel transportiert. Gegen Curaçao hat das halt einfach gereicht. Da hat Spielen gereicht. Gegen die Elfenbeinküste war es dann schon ein bisschen mehr Glück. Gegen Ecuador hat es eben schon nicht mehr gereicht. Und das haben sie gestern auch in dieses Spiel nicht transportiert bekommen. Die haben sich oft einfach von den Paraguayos beeindrucken lassen, von deren Härte, von deren Gangart. Und du hast halt defensiv echt Probleme gehabt. Und wenn ich mir dieses 1-0 angucke von Paraguay, da wird bei jedem Mal schlimmer. Und ich habe einfach diese Mannschaft nicht gefühlt. Die Mannschaft hat sie auch selber nicht gefühlt. Und deswegen haben die auch nach vorne nichts geschissen gekriegt, haben den tiefen Block überhaupt nicht aufbrechen können, obwohl sie die Spieler dafür hatten. Und deswegen war am Ende dieses Aus irgendwie, also es war irgendwie klar, dass das passiert.
Ja, also
jetzt deine 60 Sekunden.
Ja, bis zum Gegentor haben wir, glaube ich, noch geschrieben, habe ich gesagt, ich bin froh, dass die Verteidigung wenigstens so klar steht gerade. Ja. Ich glaube, keine stimmt. Minute später ist das Gegentor gefallen.
Da haben sie doch ganz gut gepresst vorne. Ne? Da haben sie es gar nicht geschafft, einen Ballvortrag hinzukriegen. Aber das haben sie sich, Entschuldigung, ich wollte eine Minute
unterbrechen. Ja, also im Großen und Ganzen, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Was mir gestern wieder gefehlt hat, ist diese Durchschlagskraft. Wirklich mit voller Überzeugung vorne durchschlagen zu können. Dann zieht sich das durch alle vier Spiele durch, sage ich mal. Du hast keine...
Obwohl du in einem 7 Tore geschossen hast, ne? Schon ja. Grotesk, aber ja.
Ne, anderer Gegner, andere Hausnummer, vielleicht auch nochmal ohne das, also ist nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube einfach anders entwickelter Fußball bislang da als die anderen Gegner und da hast du dann einfach gesehen, dass dir deine Grenzen aufgezeigt worden sind, gerade was das Körperliche angeht, ne? Und wir haben das, glaube ich, in allen Folgen bislang besprochen, wie sich das im Mittelfeld oder im Zentrum getummelt hat, wenn ein Wirtz versucht nach innen zu ziehen, ein Musiala versucht nach innen zu ziehen, ein Havertz da irgendwie mit rumschochern, ein Undav, der mir gestern auch wirklich leider gar nicht gut gefallen hat, der, ich glaube, in der ersten Halbzeit 7 Ballkontakte hatte, 8 Ballkontakte.
Mhm. Ja, irgendwas. Alle zwei Kämpfe verloren.
Ja. Da war für mich die Verteidigung tatsächlich bis zum Gegentor und eigentlich auch danach schon ein stabiler Faktor. Und ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass es hinten heraus dann so ausgeht. Aber diese Körperlichkeit, das ist schon ein Riesenfaktor, der einfach gefehlt hat. Und ich kann dir aber auch nicht sagen, woran das liegt. Also wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke, was wir auch gesagt haben, mir fehlen diese Spieler, die diese Momente nach vorne mit dieser Durchschlagskraft kreieren können. Ich hätte gestern Abend noch drüber nachgedacht, ein Lennart Karl hätte der Mannschaft so, so gut getan. Und
da habe ich noch eine These zu, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das habe ich heute nämlich schon mal gesagt bekommen und da habe ich auch drüber nachgedacht, aber machen wir gleich.
Ja, ich wollte noch ausführen, ich weiß nicht, ob der dann in dem Kollektiv vielleicht nicht auch untergegangen wäre, das kann natürlich sein. Aber da ist diese Qualität mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem, das, was Leroy Sané in seiner Zeit bei Manchester City hatte. Ich habe mir die letzten Tage immer mal Videos von dem angeguckt, noch aus Man City-Zeiten. Das ist keine Ahnung, wo das hin ist. Das ist, was ein Lennart Karl jetzt gerade frisch, jung und knackig mitbringt. Oder auch ein Karim Adeyemi als Geschwindigkeitswaffe. Auf der anderen Seite, und jetzt bin ich bei 120 Sekunden dann, ich bin einfach brutal abgefuckt von der Spielweise von Paraguay. Also das hat absolut nichts mit Fußball zu tun gehabt. Das ist bodenlos, auch dieses auf dem Boden gewälzt und das also hat für mich an Unsportlichkeit gegrenzt. Da wurde manchmal auch eine Grenze überschritten. Aber es ist halt die WM. Die WM steht auch so ein bisschen in diesem Licht gerade, ne, dass viele Mannschaften halt diese Mauertaktik fahren. Das gefällt mir persönlich nicht. Ist aber auch die Konsequenz daraus, dass wir mit 42 Mannschaften, 42? Ja, ne? Oder 48? 42, 48.
Ach,
mit 46 Mannschaften in das Turnier gegangen sind.
Über 40.
Und da nun mal Nationen dabei sind, ja, die fußballerisch von der Ausbildung her einfach unterlegen sind und dann versuchen mit anderen Mitteln das zu überbrücken und scheinbar erfolgreich.
Ja. Ja. Ja, genau, was du sagst. Zu Lennart Karl, bevor ich es vergesse nachher, möchte ich nochmal was sagen. Ich glaube, der tut dir in einem funktionierenden System super gut. Also wirklich super gut. Wenn der da vorne am Höhe des 16ers dann den Ball bekommt, ins Dribbling gehen kann, eine Riesengefahr ist einfach für die Verteidiger, kommt da über die Linie des 16ers, ne, dann musst du halt irgendwie wegbleiben, dann ist er so schnell, dann kann er das, er kann aber auch nach innen ziehen und dann abschließen. Aber in diesem System, in dem Joshua Kimmich auch als Rechtsverteidiger einfach ein bisschen überfordert war, was auch systembedingt war, auch geschwindigkeitsbedingt war, da musste Leroy Sané natürlich wahnsinnig viel mit nach hinten arbeiten. Das hat er auch getan, mit seiner Geschwindigkeit, ja, dann auch mit seiner Körperlichkeit. Hätte Lennart Karl das auch leisten können, frage ich mich. Hätte er das wirklich leisten können? Oder wäre dann die rechte Seite noch viel offener gewesen,
nee, als sie es eh schon war? Hätte der auch leisten können. Dafür gucke ich zu viele Bayern-Spiele.
Okay, ja, nicht zu wenig. Deswegen gut, dass du das bewerten kannst. Ja,
ja, und sage, da bin ich ja extremst beeindruckt davon. Ich glaube, das ist was, wo Company oder Compagnon auch sehr viel Wert drauf legt, ist die Defensivarbeit. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass so ein junger Spieler dazu gezwungen wird, so defensiv mitzuarbeiten. Also den siehst du wirklich immer mit in der eigenen Hälfte tief auch drin. Das ist,
ja, sehr gut. Okay, ja. Also ich wollte das jetzt nur mal als These in den Raum stellen, ne? Weil ich mir halt das schon hätte vorstellen können, wenn der da vorne den Budenzauber macht und hinten das Tor offen ist. Ja, aber wenn du sagst, nee, der arbeitet schon mit, dann ist das cool. Ja, dann hätte der Mannschaft gut getan und dann hätte auch Leroy Sané nicht gespielt, außer wahrscheinlich dann gegen Frankreich. Weil, dass die gegen Frankreich das System umgestellt hätten, wäre für mich klar gewesen.
Ich glaube, da hätte sogar ein Leveling gespielt.
Ja.
Weil, also dafür ist ein Sané dann nicht, also du wolltest auf die Fünferkette hinaus.
Genau.
Ja. Dafür ist ein Sané dann nicht der Schienenspieler, der.
Aber.
Ja.
Also müssen wir uns keine Gedanken drüber machen, ne? Einer hat mir geschrieben bei Instagram, hat er gesagt, er findet super, dass die jetzt so gegen, auch so ein bisschen dramatisch gegen Paraguay rausgegangen sind, wo man sich auch noch ein bisschen über Schiri ärgern kann, als gegen Frankreich gedemütigt zu werden.
Und ja, das glaube ich eben nicht.
Ja, das wollte ich nämlich hier auch mal zur Diskussion stellen. Wäre das wirklich so gewesen oder hätte Frankreich uns besser gelegen als Paraguay?
Ja, mit Sicherheit. Also Mannschaften, die mit Fußball spielen, und davon hatten wir jetzt tatsächlich fast Curaçao, die am meisten Fußball gespielt haben gegen die deutsche Mannschaft oder es versucht haben zumindest. Mhm. Das sind Mannschaften, weil du theoretisch eine enorme fußballerische Qualität in der eigenen Mannschaft hast, das liegt dir dann auch, Fußball zu spielen. Das ist Fußball gegen Fußball. Und da bin ich fest von überzeugt, ich weiß nicht, ob Deutschland das gezogen hätte, aber das wäre ein ganz, ganz anderes Spiel gewesen, als das gegen Paraguay oder Ecuador oder auch gegen die Elfenbeinküste. Weil es einfach, es wäre Fußball gewesen.
Ich bin ehrlich, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft gar nicht in der Gesamtverfassung gewesen wäre, gegen Frankreich groß anders vom Habitus her aufzutreten. Dass die das können, steht außer Frage. Da kommen wir, finde ich, auch gleich nochmal zu, weil ich finde, wir können gleich mal vorausschauen, wie die Nationalmannschaft ab Oktober dann aussieht. Oder im September haben sie, glaube ich, diesen großen Lehrgang. Oder Oktober irgendwo treffen die sich ja jetzt 4 Wochen oder irgendwie sowas.
Nations League?
Ja, es gibt ja jetzt eine längere Pause.
Ja, ja, ne?
Also die haben ja 2 Spieltage sozusagen zusammengelegt. Du hast im September hast du einen Champions-League-Spieltag, dann hast du, glaube ich, eine ewig lange Länderspielpause und dann hast du erst Mitte Oktober den nächsten Champions-League-Spieltag. Also das ist sehr, sehr wild. Aber ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir ein anderes, auch mehr Chancen der deutschen Mannschaft gesehen hätten. Aber die Franzosen, die hätten das auch ganz genau gewusst und die hätten die deutsche Mannschaft nicht vorne bespielt, sondern die hätten die auch ein bisschen kommen lassen. Und dann mit ihren schnellen Jungs, die einfach totgerannt. Also ich glaube, die Deutschen hätten Fünferkette gespielt, hätten versucht, das erstmal zu verteidigen, hätten es aber früh nicht geschafft, weil sie irgendeinen dummen Fehler machen, hätten ein Tor kassiert. Ist jetzt alles hypothetisch, müssen wir eigentlich auch gar nicht groß drüber reden. Aber hätten das Spiel klar verloren. gegen Frankreich. Da bin ich mir sicher.
Ja, schade. Ich hätte es wirklich
gerne Frankreich
gesehen.
Gegen Schweden raus.
Das wäre ja, natürlich das war auch schon,
das wissen wir jetzt
schon,
nicht. Ja.
Auch
ja.
schon Gedanke.
Aber,
also,
ja.
Ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Also, das, wie gesagt, das hängt schon irgendwie den ganzen Tag so nach. Wir zeichnen einen Tag nach der Niederlage auf und ja, es ist halt einfach unfassbar bitter. Und du hast ja eingangs gesagt, ich mag Statistiken. Statistiken lügen nicht, allerdings gewinnen die Statistiken keine Spiele. Aber auch da, um das nochmal zu untermauern, was für einen dreckigen Fußball Paraguay gespielt hat, mit, ich glaube, in der ersten Halbzeit war es 79-21% Ballbesitz.
Ja.
Das ist gestört.
Aber 1-0.
Ja, am Ende waren es 75-25, 753 gespielte Pässe gegen 262 und auch eine sehr, sehr hohe Quote an angekommenen Bällen von Deutschland. Und dann auch die Körperlichkeit, also geahndete Fouls waren auf der deutschen Seite tatsächlich mehr als bei Paraguay. Aber teilweise leider auch dumme Fouls und keine klaren körperlichen. Das geilste Foul war wirklich... und das war sehr spät. Sonnzeichen hat mir mal gefehlt und ich habe nie erwartet, dass das von diesem Spieler kommt. Das war Jamal Musiala.
Ja, war ein Revanche-Foul. Hätte auch so runtergehen können fast, ne?
Ja, wenn er den Hertha trifft, ne, und ich sag mal, der hat den Fuß irgendwie auf den Knöchel drauf, der zieht den nicht weg, dann kannst du dafür auch runterfliegen, aber das war für mich in der Situation genau das richtige Zeichen. Hätte ich dem gar nicht so zugetraut.
Ja. Ansonsten, boah. Kann ich nicht viel über Musiala heute reden, weil das wird nicht gut ausgehen. Genau wie über Sané. Also Sané fand ich ja wieder fleißig, aber der hat halt, der kommt ja überhaupt nicht an einem Gegenspieler vorbei. Okay. Kommt er nicht mehr. Früher hat er die einfach stehen lassen und heute kommt er also die haben einfach den Fuß reingehalten, dann war es das. Ende.
Ja,
aber Ende gedribbelt, ausgedribbelt.
Also ich meine.
Bei Musiala sind sie einfach immer in den Körper gegangen und dann war Ende.
Ja, Musiala hatte eine gute Aktion, wo ich mal gedacht habe,
über links,
das,
wo er reinzieht. Ja, ja. Genau, das ist er.
Das,
ja. Oder einmal von hinten raus. Einmal von hinten raus, richtig mit, wo Wolf Fuß bei Magenta hat gesagt, Bambi wird böse. Das fand ich witzig.
Ja, ja.
das war der dynamische, nicht aufzuhaltende Musiala. Aber den siehst du halt einmal in der Halbzeit und ansonsten war das leider nicht.
Ja, also das wird wahrscheinlich noch häufiger Thema bei uns im Podcast werden in der Zukunft, weil wir das ja genau verfolgen werden über die Bundesliga. Aber ich habe echt so ein bisschen die Sorge, dass ich wünsche mir, dass es nicht der Körper ist, der da streikt, sondern dass es einfach der Kopf ist, weil das kriegst du in den Griff. Wenn es der Körper ist, dann wirst du das, ist es nur schwierig in den Griff zu kriegen. Wenn es der Kopf ist, kannst du es in den Griff kriegen. Ja, aber du siehst das auch in jedem Zweikampf. Also ich habe den noch nie so viel am Boden liegen sehen und so viel sich auch beschweren sehen. Aber der geht auch mit meiner Meinung nach, ne, also von als Zuschauer betrachtet, mit sehr viel Angst in den Zweikampf. Mhm. Der hat sehr viel Angst um sein Bein.
Ja. Ja, ja, das unterstütze ich. Aber Florian Wirtz war genauso schwach. Muss man leider sagen. Also ich halte ja so viel von dem. Für mich ist das einer der besten Fußballer seiner Generation, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das war halt nichts, ne? Wenn man ganz ehrlich ist, war das nichts. Über den Schiedsrichter, also du hast schon Paraguay-Spielstil angesprochen und der Schiedsrichter hat sie halt auch gelassen, ne? Der hat sie halt
total.
Auch gelassen. Also er hat viel zu wenig dann auch mal eingegriffen und dieses Tor zurückzunehmen. Ich will dieses Spiel nicht auf dieses Tor reduzieren, aber im gesamten Kontext dieser Weltmeisterschaft, dieses Tor an den VAR zu geben, rauszugehen, sich das anzugucken und zu sagen, ich nehme das zurück, das geht nicht.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn und das ist auch einfach falsch. Ja. Wenn du die Linie, also ich finde, ja, man kann das zurücknehmen, man kann sagen, das ist faul, aber dann bin ich ja bei Jürgen Klopp, der gesagt hat, Arsenal London hat 60% seiner Tore exakt so geschossen.
Ja.
Exakt so, das ist der Standard gerade. Das ist der Standard weltweit. Da kannst du so einen Tor nicht zurücknehmen.
Du hast ja irgendwann mal entschieden, dass der Fünfer nicht mehr das Hoheitsgebiet des Torwarts ist.
Ja.
Und
Anton steht nicht mit gestreckten Armen, Anton hält ihn nicht fest. Er geht ein bisschen in den Mann. Der Torwart geht sofort runter. Sofort. Es ist eigentlich nichts passiert. Steht dann aber auch wieder auf, hält das Ding nicht. und beschwert sich dann. Und dann geht der Schiri raus. Das ist für mich eine katastrophale Fehlentscheidung, aber das spiegelt für mich auch die Leistung leider der vieler Schiedsrichter und vor allem des VAR in dieser WM wieder. Die haben keine Linie.
Ja,
die haben
ja,
keine Linie.
Wenn du dann drüber nachdenkst, wir haben in der Folge davor, vor dieser hier, noch drüber gesprochen über den VAR, dass wir das Gefühl haben, dass Sachen gerade ein bisschen länger laufen gelassen werden, um
genau.
einfach nicht mehr ja. so viele kleine ja. Entscheidungen. Und dann darfst du niemals in diesem Spiel da eingreifen. Niemals.
Weil es auch viele Beispiele dafür gab. Ja, es gab ja dieses Foul Ghana gegen England, wo der Engländer einfach von hinten rein springt. Er berührt keinen Ball, er hindert den Ghana am Abschluss. Kein Eingriff. Was war denn diese andere Szene? Ey, ich habe da heute schon mal drüber nachgedacht. Da gab es auch noch diese, wo ich mich so drüber aufgeregt habe. Diese eine Szene.
Die vier roten Karten im ersten Spiel, oder?
Nee, das nicht. Nee. Also wirklich, das war absurd, dieses Tor zurückzunehmen.
Ja, und ich würde es schon ein bisschen größer aufhängen, weil du hast nicht dadurch das Spiel verloren, aber es war irgendwo schon richtungsweisend, weil wird der Treffer
aber
gegeben.
Aber du hättest das Spiel damit gewonnen.
Genau.
Drehen wir es doch mal so.
Wird der Treffer
Drehen
gegeben,
doch mal so.
Gewinnst du das Spiel.
Ja.
100% bin ich fest von überzeugt. Und dann hast du noch eine Situation vorher. Wer wird da immer zugeschaltet bei Magenta? Ich glaube, das ist Patrick Ittrich. Ne? Das
Patrick
ist das Handspiel. Der gesagt hat, für ihn ist es kein Strafstoß.
Mhm.
Ich sag aber, also grundsätzlich bin ich auch bei der Debatte Handspiel, das sind natürliche Körperbewegungen teilweise und so. Aber was ich jetzt schon über die Zeit sowohl in der Bundesliga als auch international für Handspiele gesehen habe, die gepfiffen worden sind.
Genau das gleiche Problem, keine Linie.
Ja, also dann, du musst wenigstens, wenn du bei der Situation bei dem zurückgenommenen Tor rausgehst, dann musst du dir auch diese Szene angucken.
Ja, 100%.
Musst du.
Aber, und das habe ich jetzt gesehen bei Insta, ich habe ehrlich gesagt diese Szene nicht nochmal so ganz bewusst gesehen. Das habe ich jetzt nochmal gesehen. Ich glaube, und das ist der Grund, warum er nicht rausgeschickt wurde, dass der Ball erst gegen den Körper und dann gegen die Hand.
Ja,
und dann ist die Linie klar, dann ist es kein Handspiel.
Ja.
Wenn eine Deflection vorliegt, dann ist es kein Handspiel.
Ich habe das in der ersten Szene auch direkt gesehen. Ich konnte es aber nicht ganz festmachen. Und dann war für mich aber auch, das war ja ein tak ganz kurzer erster Kontakt. Du hast also die Hand hat trotzdem den ausschlaggebenden Unterschied gemacht am Ende.
Ja, aber wenn eine Deflection vorliegt, dann ist es kein Handspiel. Das ist die Linie.
Ja. Tja.
Ach, alles in allem. Also Schiri hat mich aufgeregt, bin ich ehrlich. Trotzdem die Leistung der Deutschen muss. Du musst selbst mit einem beschissenen Schiedsrichter musst du in der Lage sein, Paraguay zu schlagen. Und wenn du das nicht bist, das Lustige ist, Jonathan Tah wäre wirklich der Letzte gewesen, den ich zum Elfmeterpunkt geschickt hätte. Vom Gefühl her.
Ja.
Kai Havertz wäre der Erste gewesen, den ich zum Elfmeterpunkt geschickt hätte und beide haben verschossen. Was lernen wir daraus? Es ist egal.
Es ist, ich finde es nicht ganz egal. Also, es gibt ja diese Szene und ich habe das live im Spiel, ich sehe jetzt die ganzen Videos gerade, die jetzt da viral gehen, aber ich habe es live im Spiel schon beobachtet, wie Kimmich vor den Spielern steht und sagt, willst du schießen?
Ja.
Schießt du. Vor Goretzka auch, ne? Und der
so
im ersten Moment den Kopf schüttelt und dann aber doch irgendwie nickt und sagt, ja. Und dann kommt da auf einmal Jonathan Tah, der in seinem Leben noch nie einen Elfmeter geschossen hat.
Hat der wirklich noch nie Elfmeter geschossen?
Ich glaube, der hat in seiner Profikarriere noch keinen Elfmeter geschossen. Also, wozu auch? Hat er ja gar nichts mit einer Mütze. Kurzer Side-Fact dazu noch. Ich habe übrigens kurz vor Ende der regulären Spielzeit habe ich gesagt, Jonathan Tah trifft heute noch. da lasse ich Manuel Neuer eher schießen, aber er hat die Eier gehabt und hat sich scheinbar bereit erklärt zu schießen und irgendwer muss schießen.
Gar keine Kritik an Tah. 0,0. An jedem, der da verschießt, keine Kritik. Es ist eine brutale Situation. Du hast alles zu verlieren als Deutschland. Wollte Made, ey, ganz ehrlich. Das wäre auch so, da hätte ich den schon von der Psychologie nicht hingeschickt. Den hätte ich schon von der Psychologie da nicht hingeschickt.
Ja. Wer war
ich hätte Anton geschickt. Ich weiß nicht, ob er hätte schießen wollen, aber hat er geschossen, Anton?
Nee, hat er nicht geschossen.
Nee, ne?
Ja.
Aber das ist egal. Du, weißt du was? Lass uns mal vom Spiel weggehen. Lass uns mal vorausschauen. Weil Mats Hummels hat was Interessantes gesagt hinterher.
Boah.
Er hat gesagt, dass ja dann doch einige der 30 Jahre alten Nationalspieler ja noch nichts gewonnen hätten und deswegen doch jetzt bitte, also ich überspitze es jetzt, ne, doch jetzt bitte mal sich überlegen sollten, ob sie nicht mal aus der deutschen Nationalmannschaft zurücktreten.
Ja.
Und da habe ich so überlegt, warte mal, Heim-EM 2024, wer hat sich doch da nochmal drum beworben, doch bitte bei dieser EM dabei sein zu dürfen mit weit über 30? Mats Hummels!
Richtig.
Richtig, ich erinnere mich, war tot beleidigt. Wer hat ihn nicht gelassen? Julian Nagelsmann, derjenige, dessen Kopf er dann jetzt auch gefordert hat. Also, das ist so, also Julian Nagelsmann jetzt anzuzählen und zu sagen, der muss weg, kann ich 100% verstehen. Ja,
ja.
Bin ich auch der Meinung, bin ich ehrlich, du brauchst jetzt einen neuen Start, alles gut. Aber jetzt dieser Generation Kimmich zu erzählen, ihr müsst jetzt bitte zurücktreten, weil ihr noch nichts gewonnen habt. Also, das
überlegt
auch, nicht.
Auch mal. Ja, ja.
Stimmt auch nicht. Sie haben den Confed Cup gewonnen, 2017. Genau.
Ja.
Ja. Aber bei Confed Cup sage ich ja, wenn Confed Cup ein Titel ist, dann ist auch der UE Cup war ein Europapokal. Ne? Also,
ja.
Egal. Das fand ich anmaßend.
Ich fand das auch, sehr, sehr drüber. Ich hatte dir, glaube ich, auch direkt geschrieben, ne? Hat der Hummels ein persönliches Problem?
Ja, da war ich aber im Bett. Da habe ich schon geschlafen.
Ja, also ich fand, das war eins der heftigsten Schalten, die ich so kurz nach einem Spiel gesehen habe. Und da war, für mich persönlich, war da der Eindruck, das ist was extrem Persönliches.
Ja, also, das war was Persönliches, ja. Das habe ich bei vielen Dingen, bei manchen Experten gedacht, sowohl bei Klopp, als auch bei Hummels, hatte ich immer das Gefühl, dass es irgendwie was Persönliches ist.
Ja, und ich hatte auch den Gedankengang, also Mats Hummels, du bist vor 2 Jahren derjenige gewesen, der wirklich noch mit auf diesen EM-Zug aufspringen wollte. Das ist dann Thomas Müller geworden und nicht Mats Hummels und Toni Kroos. Sich dann da hinzustellen und der ist ja auch nicht blöd, der weiß genau, was die Nation dann gerade hören will. Und ich sage ganz TikTok, Deutschland feiert das natürlich, weil er damit ja sehr viele Punkte in der Fankultur trifft oder bei den Fans. Aber das finde ich super, super unprofessionell, sich da kurz, also 10 Minuten nach dem Spiel so zu äußern, in seiner Position. Und das ist nicht Gentleman Hummels, wie ich
ja.
Hummels vorher kannte, das hat mich, und deswegen habe ich war, ne, ist es nur mein Eindruck, ich kenne ihn nicht, aber es war schon, lag irgendwie für mich in der Luft, dass das was Persönliches ist gegen Julian Nagelsmann und vielleicht auch das ein oder andere Persönliche gegen ehemalige Teamkollegen. Und dann will ich dazu nämlich noch sagen, schlagen wir nochmal die Brücke zurück zum Spiel. Ich finde, das deutsche Spiel gestern wurde besser, als Julian Nagelsmann umgestellt hat. Als Kimmich ins Zentrum gezogen wurde und alles einfach so ein bisschen in das gewohnte Feld gezogen wurde. Du hast gesehen, dass Kimmich und Goretzka irgendwie da besser harmoniert haben. Du hast zwischendurch dieses Dreieck zwischen Goretzka, Kimmich und Musiala, was gut funktioniert hat.
Ja.
Da bin ich weit weg davon zu sagen, Kimmich müsste jetzt aus der Nationalmannschaft zurücktreten. Da bin ich auch noch, also als Fußballromantiker, als Fußballliebender und dann als Fan, dass ich sage, das ist trotzdem der Kapitän unserer deutschen Nationalmannschaft, der hat eine Qualität, halt nicht auf der Position, die er jetzt spielen musste, notgedrungen.
Ja.
Da muss ich mir eher die Frage stellen, ey, was machen wir in unserer Ausbildung, dass wir gerade keinen vernünftigen Rechtsverteidiger haben?
Mhm. Absolut.
Ja, aber das sind Fragen, die man sich stellen muss, oder?
Ja.
Warum wollen wir immer diese, wir wollen A, bekommen A und wollen dann aber doch B haben. Ne? Dann wollen wir glatt gebügelte Spieler haben. Jetzt fordern, wir hatten kurz auch die Diskussion vorhin, jetzt fordern alle, wir brauchen Arschlöcher auf dem Platz. Haben wir ein Arschloch auf dem Platz und ein Assi auf dem Platz, dann ist es auch nicht gut genug. Und dieses Ganze von außen drumherum, das geht mir so auf den Zwirn. Also es gibt ganz, ganz andere Baustellen, die wir da angehen können, als jetzt sagen zu müssen, ja, da müssen sich ein paar Spieler an die Nase fassen und zurücktreten.
Ja.
Also.
Ich finde, du musst gerade einen Jo Kimmich, den musst du nicht in Frage stellen, den musst du auf die richtige Position stellen.
Ja.
Und du hättest dich wirklich auf einen anderen Rechtsverteidiger committen sollen. Das ist auch 100% meine Meinung. Das ist 100% meine Meinung. Du hättest dich sagen müssen, ich will den Kapitän im Zentrum haben. Ich habe eh bei Kimmich gewisse Tempodefizite, gerade wenn ich mir, ich meine, du weißt ja, dass du gegen Diamante spielst.
Ja.
Das weißt du ja vorher. Du weißt auch, dass Frankreich im Achtelfinale warten könnte. Und dann weißt du ja auch, dass das für Kimmich nicht die optimale Position ist.
Aber wir haben
und
wir haben ja auch drüber philosophiert oder überlegt, wer hätte es sein können.
Richtig, ich habe dich übrigens heute auch in meinem anderen, in unserem Sky WM-Podcast lobend erwähnt, habe ich nämlich auch gesagt, dass wir beide darüber diskutiert haben, ja, wen hat er denn eigentlich als Rechtsverteidiger? Wo ist denn der Rechtsverteidiger, wo du sagst, den stelle ich da hin und ich habe ein gutes Gefühl? Den gibt's halt nicht. Riedle Baku ist der Einzige, wo du sagen kannst, den stelle ich jetzt dahin. Aber das ist doch nicht, das kann doch nicht die finale Lösung sein.
Nein, und das ist, ne, wenn ich einen Kader plane, und das ist vielleicht was, was ich Julian Nagelsmann dann auch ankreiden muss, wenn ich einen Kader plane, dann bin ich auf jeder Position mindestens doppelt besetzt. Auf gewissen Positionen Stürmer, Innenverteidiger bin ich dreifach oder vierfach besetzt, aber ich brauche zwei Rechtsverteidiger, ich brauche zwei Linksverteidiger, ich brauche mindestens drei Sechser, ich brauche zweimal Linksaußen, zweimal Rechtsaußen. Ja, aber wenn es auch nicht da ist, du kannst einen Riedel Baku hättest du nicht mitnehmen können nach der Saison wahrscheinlich. Das ist
wahrscheinlich nicht, ja. Aber bauen wir uns doch mal eine Nationalmannschaft der Zukunft. Wen würdest du ins Tor stellen? Da fängt schon an, ne? Also ich bin bei Nübel. Ich bin ganz ehrlich. Ich finde, das ist nicht der beste Torhüter der Welt, aber der hat das sehr, sehr souverän gemacht. Du bist wahrscheinlich bei Urbich.
Es kommt drauf an. Gehen wir jetzt direkt von September aus oder starten wir bei der nächsten EM?
Nee, wir gehen jetzt von September, Oktober. Ich glaube, die nächsten Länderspiele sind im Oktober. Ich gucke das jetzt nach.
Dann wirst du mit Baumann, Nübel, Urbig ins Rennen gehen?
Meinst du, er nimmt Baumann, also der nächste Bundestrainer, wie immer er heißen mag, nimmt Baumann mit?
Ich sag erstmal, bleibt der Bundestrainer Julian Nagelsmann. Sollte Julian Nagelsmann Trainer bleiben, dann nimmt er den Baumann auch wieder mit, ja. Weil das ist noch zu nah an der aktuellen WM dran, um da jetzt so einen Kahlschlag dann zu machen.
Ich grätsch mal kurz rein. Donnerstag, 24. September geht's gegen die Niederlande. Dann am Sonntag, den 27. September gegen Griechenland. Am Donnerstag, den 1. Oktober gegen Serbien. Und den 4. Oktober geht's gegen Griechenland.
Zwei Wochen, wo ich mich wieder aufregen werde, dass keine Bundesliga ist.
Ja.
Also er wird im Tor mit Baumann gehen. Auf der Linksverteidigerposition Nathaniel Brown hat sich jetzt, glaube ich, gerade ziemlich festgespielt. Alternative David Raum, das wird bleiben.
Ja. Wobei auch Nathaniel Brown echt an seine Grenzen gekommen ist in diesem Spiel.
Ich habe das schon nach den ersten beiden Spielen gesagt.
Ja, also an dem Tor, es tut mir leid, wenn du dir dieses Tor nochmal anschaust, da gehen die zu zweit auf einen Mann und lassen die Außenbahn komplett blank, wo einer einfach hinterläuft und freie Bahn hat. Also absurdes Abwehrverhalten. Absurdes Abwehrverhalten.
Ich finde, du hast das in zwei anderen Spielen auch schon bei ihm gesehen. Der hat eine überragende Qualität und das wird die Zukunft sein auf der Linksverteidigerposition mit Sicherheit. Ja. Aber der ist noch sehr jung und der hat sehr viele einfache Fehler drin gehabt. Gerade nach Ballgewinnen, nach sehr guten Ballgewinnen in der Defensive, dann das offensive Umschalten, zu leichte Ballverluste, schlampige Pässe. Aber sei ihm verziehen, weil jung und der kommt aus dem Nichts und spielt eine WM, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber das wird die Zukunft sein.
Nicht, ne? Also du hast das in dieser Saison schon gesehen, was der kann. Ja, also ich war großer Fan von ihm. Also finde den ganz tollen Fußballspieler, auch ein mutiger Fußballspieler. Das war jetzt natürlich auch nochmal so ein bisschen, da ist er jetzt nochmal einen Schritt in seiner Karriere vorangekommen bei dieser WM. Ne? Hat gemerkt, so fühlt sich also Druck an. Und wenn der jetzt zu den Bayern wechselt, dann wird der nochmal ganz anderen Druck spüren. Da wird der sicherlich auch entweder zerbrechen oder reifen. Ne?
Lass mal einen Alphonso Davies, der wird not amused sein, dass man den geholt hat. Wenn er nicht im Sommer noch geht, dann wird der sich nicht einfach so abbügeln lassen. 100%.
Ja.
Dann hast du als Alternative weiterhin David Raum, gehe ich von aus. In der Innenverteidigung wird's spannend. Für mich ist die Zukunft, besteht so ein bisschen aus Malik Chow, Jan Orbisek.
Ja, und Schlotti, ne? Also Stutti ist ja Anfang, Mitte 20. Also der ist ja jetzt nicht alt.
Ja, sollte Kimmich nicht bleiben, wird auch Nico Schlotterbeck der nächste Kapitän der Nationalmannschaft. Also
ja.
Gehe ich sehr stark von aus.
Kimmich wird in dieser Mannschaft bleiben. Und das
ja, will ich auch hoffen.
Also
ja,
ich finde das auch eine Bullshit-Diskussion. Also wirklich jetzt Leuten den Rücktritt nahezulegen, das finde ich...
ja, das ist
also gerade in dem Alter, wenn er 36 wäre, dann würde ich sagen, ja, kann man mal drüber reden, ob es jetzt nicht reicht. Aber der ist jetzt 30, Kimmich ist 30, ne?
Oder 31, ja, der müsste mein Jahrgang sein.
Also, das ist, und ich mag den ja auch immer noch als Typen und deswegen, das finde ich merkwürdig.
Ja. Ja, also Jan-Ove Bissek, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, wobei ich bei Waldemar Anton so ein bisschen, also der hat überragende Qualität, aber ich weiß nicht, ob der so richtig zum Zug kommen wird. Mhm. Ja, und dann wird's, also offensiv wird sich, glaube ich, nicht so viel verändern. Ne? Leroy Sané wird nicht mehr dabei sein, Lennart Kahl dafür.
Ja, vielleicht Uedraogo mit einer größeren Rolle. Ansonsten hast du ja mit Wirtz, Musiala, Havertz, Undav,
Amiri.
Den habe ich noch vergessen. Amiri, den mag ich ja wirklich sehr gerne. Ne? Also
total, ist, ja.
Aber auch der ist schon, kratzt schon an den 30.
Ja, 28 oder so, kann man nachgucken.
Ja, ja. Also der hat noch ein paar gute Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass der in diesem Sommer nochmal zu einem großen Club geht.
Ja, also Dortmund wird dem irgendwie stehen.
Ja, finde ich auch.
Da finde ich, wird der ganz gut reinpassen. Ich weiß es aus seinem Umfeld, dass der sehr ein sehr familienbezogener Mensch ist und Family ist extrem wichtig, deswegen weiß ich nicht, ob der nochmal einen Schritt ins Ausland machen wird. Kann ich mir nicht vorstellen, deswegen Dortmund wäre schon eine geile Hausnummer für den und für so Zukunft in der Nationalmannschaft auch sehr gut. Und dann gibt's dahinter einfach so ein paar Leute, die da in den Startlöchern stehen. Ne? Du hast so ein paar Talente, die immer mal wieder mit eingeladen werden. Lennart Kahl wird fester Bestandteil werden, bin ich fest von überzeugt. Dann hast du...
Tom Bischoff?
Ja, Tom Bischoff. Paul Nebel.
Pavlovic. Ja. Ja, der Paul hat sich wieder berappelt. Ne? Der hatte ja leider echt ein Tief, aber der hat sich wieder richtig berappelt.
Aber es war dann mal so ein bisschen gespielt.
Ja, muss man aber ein bisschen abwarten, ob er das dann auch konservieren kann. Ne? Müssen wir auch ehrlich sein. Also der hat da schon eine heftige Schwankung drin, aber auch ein super Spieler. Felix Metscher natürlich, auch im defensiven Mittelfeld.
Ja,
Pavlovic.
Definitiv. Ja, und dann wird
es
ganz, ganz vorne. Da habe ich so ein bisschen... Ich bin gespannt, wie ein Undav weiter performen wird in Stuttgart. Wenn der weiter performt, wird er auch fester Bestandteil in der Nationalmannschaft sein. Ich sage aber, performt er nicht, ist er leider auch so ein Kandidat. Ich glaube, aufgrund des mangelnden Vertrauens, zumindest bei Nagelsmann, dass der mal schnell zu Hause bleibt.
Ja.
Woltemade, das ist ja auch so ein Ding, ne? Was er selber auch gesagt hat, der wird ja mir ein bisschen zu schlecht geredet, jetzt in der Rückrunde bei Newcastle, dass er viel zu wenig Tore gemacht hat. Und er hat ja selber gesagt, dass er zwischendurch auf der 6 spielen musste. Ne? Also, für mich auch eher 10er Stürmer, aber auch wenn der keine gute Saison spielt und nicht ein bisschen knipsen wird, dann wird er wahrscheinlich auch nicht mit eingeladen werden. Und
da komme ich halt wieder dahin und sage, Junge, dann bleib doch noch ein Jahr in Stuttgart.
Ja.
Dann bleib doch einfach noch das Jahr in Stuttgart.
Ja, natürlich.
Da hättest du safe deinen Spot gehabt. Du hättest auf deiner perfekten Position spielen können. Du hättest mit Undav zusammenspielen können. Das wäre für euch beide super gewesen.
Ja.
Nein, erst will er zu Bayern und dann ist es Newcastle. Und da ist dann auch mein Mitleid so ein bisschen, Mitleid brauchen die Jungs sowieso nicht, aber da ist dann auch also da habe ich dann ein Problem damit, wenn er dann sagt, ja, ich habe immer auf der falschen Position gespielt und ich habe da nicht so viel gespielt und so. Ja, aber dann bleibt man in Stuttgart.
Ja. Auf jeden Fall.
Und du hast ja noch nicht 5 Jahre gut gespielt, sondern du hast ein Jahr gut gespielt. Und dann bleibt man in Stuttgart.
Ja.
Also, das ist...
Wir haben übrigens einen auf der Rechtsverteidigerposition vergessen, der immer mal wieder im Fokus war, aber... ja, auch mal ein paar Fehler im Spiel hatte, der aber eine Rechtsverteidigerposition gut spielen könnte und der in der Nationalmannschaft auch stehen würde. Weißt du, wen ich meine?
Finn Jeltsch?
Nee. Joscha Wagnermann.
Ja, aber der ist halt auch so ein Versprechen seit Jahren, ne? Also eigentlich, ich finde ihn auch als Typ super, ne? Super athletisch, auch ein guter Fußballer, aber irgendwie höre ich das seit Jahren und das war's.
Ja, aber ich finde, der spielt in Stuttgart eine solide Rolle. Und wenn du einen gelernten Rechtsverteidiger hast, dann hast du mal erstmal einen, den du jetzt gerade nicht hast, ne?
Da muss ich jetzt gerade mal drüber nachdenken, wie viel der in Stuttgart wirklich gespielt hat.
Können wir ja mal nachschauen. Ja. Und dann haben wir offensiv das natürlich noch Zeit Ermaler vergessen.
Oh ja, stimmt. Ja, auch der kann natürlich echt ein Faktor werden. Nicolo Tresoldi ist auch durchaus einer, den sie wirklich auf dem Schirm haben.
Ja.
Auch zu Recht, der da in Belgien ordentlich durch die Landschaft knipst. Hassan Ouedraogo haben wir auch noch nicht genannt. Auch sicherlich einer, der für die Zukunft ein wichtiger Spieler werden könnte, wenn der Körper.
Wenn er verletzungsfrei bleibt, ja, genau.
Ja.
Joscha Wagnermann, wettbewerbsübergreifend 40 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen. Also der hat zumindest ein bisschen
in den Beinen gehabt, ja.
Ja. Ja.
Der war ja auch schon mal dabei bei Nagelsmann, aber.
2-mal, glaube ich, ja. Ja, der ist nicht der überzeugende, wo du sagst, jo, das ist unser Stammrechtsverteidiger, aber da wäre ein Rechtsverteidiger gewesen.
Ja.
Ja. Und, also für mich braucht's, du hast auch noch, wir haben Jonathan Burkhardt nicht mit erwähnt, der auch ein riesen Zocker ist, der ist für mich jetzt auch nicht der klassische Mittelstürmer, da hast du Undav, Woltemade, der ist für mich auch eher ein Zehner, aber der kann schon vollstrecken.
Ja.
Mir fehlt aber trotzdem so ein Kleindienst, Füllkrug, so ein Stürmer, so ein Neuner.
Ja.
Und ich bin
Tresoldi ist das, ne? Tresoldi ist das schon.
Ja. Da, ne, das so 2 Punkte noch jetzt zur abgelaufenen WM für Deutschland. Karl Gnabry, ich glaube, dass das dem deutschen Spiel schon extrem gut getan hätte, weil das einfach 2 Spieler sind, die Momente kreieren können. Und da bleibe ich bei, ich hätte, wenn du nicht auf die Statistiken guckst und Spieler mitnimmst wie ein Goretzka, der kein Stammspieler mehr bei Bayern war, ein Spieler wie Sané, dann darfst du auch einen Füllkrug mitnehmen.
Ja.
Ne? Ein Kleindienst, das war zu spät.
Ja.
Aber ein Füllkrug ist immer noch, ist in der Nationalmannschaft hat der das in jedem Spiel gezeigt. Und selbst wenn er nur für 15 Minuten reinkam, das ist ein Bär auf dem Platz, der zieht dich auch nochmal mit und ich glaube, das wäre schon geil gewesen. Aber den werden wir wahrscheinlich zukünftig auch nicht mehr sehen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich. Ich glaube, der wird in die Bundesliga wechseln zu irgendeinem Verein. Und also der wird nicht in Mailand bleiben oder bei West Ham. Ich glaube, der wird West Ham war, ne? Oder Aston Villa, ich verwechsel die noch.
West Ham war der. Wäre cool, wenn er zu Bremen zurückgeht.
Ja, das wäre nice. Das wäre noch eine schöne Geschichte. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, die können ihn nicht bezahlen. Selbst jetzt noch nicht.
Tja. Ja, haben wir noch jemanden vergessen?
Ja, so spontan fällt mir jetzt ehrlich gesagt keiner ein.
Ja, können ja mal, ich hoffe, wir kriegen sie noch. Schöne Grüße an Toni Di Salvo und Ovid Haju, die sich jetzt gleich auf den Weg nach San Francisco machen, aktuell in den USA sind und sich die Spiele angucken. Trainer und Co-Trainer U21-Nationalmannschaft. Hoffen wir mal, dass da nochmal ordentlich was ausgebildet wird.
Und ja, und die U19-EM läuft ja gerade. Ne? Also für alle, die nochmal ein deutsches Länderspiel sehen möchten und noch nicht genug bekommen haben, die Jungs haben ihr erstes Spiel gewonnen gegen Dänemark.
Ja.
Gute Truppe. Ich liebe ja U-Fußball, ne? Ich gucke den total gerne.
Ja.
Das ist immer sehr interessant.
War auch damals immer gerne hier die legendäre U17-WM mit dem 94er-Jahrgang. Mit Samet Yücel, Mitchell Weiser. Boah, das war, ich weiß gar nicht, in Mexiko war die, glaube ich.
Ich kann mich an eine U17-WM erinnern. Das war die Generation Bender Marin, groß. Das war eine Truppe, ey. Marco Marin war ja in dem Alter, war der ja auf Messi-Niveau, so ungefähr, ne? Der hat die alle platt gemacht.
Ja.
Der hat die alle platt gemacht. Leider ist dann nicht ganz auf die ganz große Bühne transportieren können, es hat dann auch wieder gezeigt, dass der Schritt eben vom Junioren zum Männerfußball wirklich ein großer sein kann. Gerade für so etwas schmächtigere Spieler. Aber der hat die auseinandergenommen. Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja.
Das ist übrigens 4 gewesen sein, glaube ich, oder sowas.
Komm ich nochmal nach. Das ist lange her. Das ist übrigens, das ist mir ja letzte Tage noch eingefallen. Das ist ja jetzt gerade so meine Generation, die sich damit auch so langsam verabschiedet, ne? Also so Kimmich, Gnabry und alle, das sind so meine Jahrgänge.
Willst du sagen, deine Zeit läuft ab, oder?
Ja,
du bist ja Nationalspieler gewesen, du kannst ja nicht mehr für Deutschland spielen. Ah,
doch, ich kann für Deutschland spielen.
Achso, du hast kein Pflichtspiel gemacht, oder?
Ich habe kein Pflichtspiel gemacht.
Ich habe für die Dominikanische Republik
gemacht. Okay. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr. Nee, aber was mir dazu eingefallen ist, was man damals beim Stützpunkt schon immer gesagt hat, sowohl bei Niederrhein-Ausfall als auch DFB-Lehrgängen, dass der 95er-Jahrgang einen Bruch in den deutschen Fußball bringen wird, weil das einer der schwächsten Jahrgänge ist, die man seit langem gesehen hat. Das ist mir hängen geblieben ist von damals. Ja.
Das haben die nicht nur gesagt, um euch zu motivieren?
Das hat man nicht. Ich habe das so aufgeschnappt. Irgendwann mal so ein bisschen bei Lehrgängen am Rand. Und das ist irgendwie...
Hat sich das bewahrheitet, wenn man jetzt die letzten 10 Jahre betrachtet, ne?
Ja, irgendwie schon. Also es ist natürlich nicht alleine der 95er-Jahrgang und auch trotzdem schon geile Spieler hervorgekommen, ne? Mit Leon Goretzka oder Max Meyer und weiß ich nicht allen.
Max
Meyer. Aber ja. Tja, jetzt stehen wir da. Wem drücken wir die Daumen? Jetzt können wir nicht mal mehr Holland die Daumen drücken, weil die sind
auch raus. Ja, gegen ein starkes Marokko. Ich hab keine Präferenz mehr, ich bin ehrlich. Also ich möchte nicht, dass Frankreich gewinnt, weil irgendwie, ich mag die nicht so gerne. Das ist auch so es sind so viele Unsympathen in der Truppe, das mag ich nicht. Und ich hab Marokko, wenn dann, ich hätte ja, Japan war ja mein Geheimtipp, die haben es ja auch nie hingekriegt. Ich hab tatsächlich gerade keinen richtigen Call mehr.
Ja, ich gehe ganz klar mit Brasilien. Also, habe ich auch vorher schon gesagt. Dass ich da.
Das war aber auch nicht. Die erste Hälfte gegen Japan, da war Japan so gut, wenn die nicht aufgehört hätten, Fußball zu spielen. In der zweiten Hälfte, dann hätte Brasilien richtig Probleme. Aber die Japaner haben einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Ich kann nicht glauben, dass die platt waren. Das kann ich nicht glauben.
Ich weiß es nicht. Ich will es nicht. Jetzt hatte ich gerade aber noch einen Take. Genau, zu Frankreich. Ich glaube aber fast, dass sie es machen werden. In den Spielen, die ich jetzt gesehen habe. Und dann ist da einer, der muss für mich auch. Aus. Ja, da ist einer dabei, der muss für mich auch wieder Weltfußballer werden, tatsächlich.
Mit Ousmane Dembélé.
Ja, das ist Wahnsinn.
Der hat ja so eine krasse Statistik, dass der in der Liga fast nicht gespielt hat. Ne? Also ist jetzt übertrieben, aber der hat ja verschwindend geringe Einsatzzeiten in der Liga. Den haben sie immer schön für die wichtigen Spiele geschont.
Ja, da hatten wir hier auch
die Qualität der Liga. Ach stimmt, hast du glaube ich die Statistik immer rausgeholt.
Ja genau, wir hatten hier nämlich in der Runde auch so eine Diskussion drüber, als wir Deutschland geguckt haben. Da habe ich gesagt, der hat schon Spiele gemacht, aber der war tatsächlich auch sehr viel verletzt zwischendurch.
Ja.
Und ist aber immer wieder zu den wichtigen Spielen gerade in der Champions League wieder aufgetaucht und hat da trotzdem eine Wahnsinnsquote. Und was der jetzt gerade bei der WM abfackelt wieder, das ist ja, das sieht so leicht aus bei dem, ne?
Ja.
Mit beiden Füßen, das ist unfassbar beeindruckend.
Gibt ja so ein lustiges, als er noch bei Rennes war, gibt es ja so ein lustiges Postmatch-Interview, wo ihn der Interviewer fragt, sind Sie eigentlich Rechtsfuß oder Linksfuß? Zögert er und sagt, links. Dachte er, aber den Elfmeter haben sie aber mit rechts geschossen. Ja, rechts schieße ich besser.
Ja.
Und sie haben doch die Flanke mit rechts geschlagen. Ja, ich flanke auch besser. Aber sie sind Linksfuß. Ja, ich bin Linksfuß. Na gut. Aber lustigerweise geht mir das auch so. Ich bin, wenn du mich jetzt fragst, Jesko, bist du rechts oder Linksfuß, würde ich immer sagen, ich bin Linksfuß. Ich mache aber ganz viel auch mit dem rechten Fuß. Also so Außenriss zum Beispiel kann ich nur mit dem rechten Fuß, kann ich nicht mit dem linken Fuß. Aber so einen langen Pass, einen langen Ball spielen, generell, wenn ich instinktiv den Ball spiele, nehme ich den linken Fuß. Ich kann aber auch eigentlich für alles den rechten Fuß nehmen.
Ja, same. Also ich schieße mit links.
Ja, ich auch.
Genau. Weitaus besser als mit rechts.
Ja,
aber
ich auch.
Ich habe mit links dafür nicht so ein, also ich habe kein gutes Passspiel, aber ich meine, wenn dann mit rechts.
Mhm.
Und mit links ist super schlampig. Aber Diagonalbälle spiele ich auch lieber mit links oder so. Also das ist
ja,
ganz.
Ich auch. Ja. Dann passt bei mir der Winkel besser mit links. Und aber eine Flanke zum Beispiel kann ich besser mit rechts. Also das ist schon komisch. Was heißt besser? Ja.
Ja, müssen wir zocken.
We are not the same, Sebastian. In diesem Fall sind wir nicht. Ach, lass uns bald mal Fußball spielen. Bitte lass uns bald mal Fußball spielen. Lass uns mal verabreden zum Fußball spielen.
Lass mich erstmal meinen Bandscheibenvorfall wieder in den Griff kriegen, ey.
Hast du einen Bandscheibenvorfall?
Ja.
Das wusste ich ja gar nicht.
Fuck, muss ich zensieren. Nur noch rausschneiden.
Ja?
Okay. Ja, müssen wir mal zocken gehen. Müssen wir zocken gehen.
Ja.
Tja. Ja, was bleibt denn noch so heute Abend?
Ich gehe jetzt auf der Couch, guck Fußball.
Ja, stimmt. Eine Minute.
Den Podcast laden wir aber heute Abend noch hoch. Der muss heute hoch.
Ja, den laden wir heute noch hoch. Damit sind wir vor Copa TS. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ja, das heißt, wir sind alle traurig. Wir sind alle, es macht schon was mit einem, mehr, mit dem anderen weniger. Aber ich glaube, wir hätten uns alle mehr erhofft und mehr gewünscht. Es ist unfassbar bitter. Es tut schon weh im Fußballerherz und gerade aus Fansicht. Auch wenn man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hatte, man wird nicht weit kommen, hat man trotzdem im Hinterkopf immer so diesen leisen Funken Hoffnung. Und das ist dann doch schade, wenn der zwangsweise erlischt.
Ja, absolut.
Ach, in diesem Sinne, 4 Jahre. Dann sind wir wieder. Jetzt haben wir 4 Jahre Zeit, um Weltmeister zu werden.
Für mich sind es nur 2.
Ja. Gut. Yes, go.
Sebastian, vielen Dank.
Ja,
euch allen
auch. Danke ebenfalls.
Folgt uns, liked uns, bewertet uns gut. Bitte. Wir sind 2 Dudes, die das sehr gerne machen.
Voll. Wir müssen jetzt mal noch
unterstützen.
Noch gucken. Wir hatten ja gesagt, nach jedem deutschen Spiel wollen wir eine Folge bringen. Ich glaube, ein bisschen Pause würden wir uns auch gerne gönnen. Allerdings auf der anderen Seite hatten wir versprochen, den ein oder anderen Gast oder Gästin mal mit reinzubringen. Ist aber leider so, dass wirklich schöne Grüße auch an Lea Schüller, die auf jeden Fall noch dabei sein wird, das kann ich jetzt sagen, von Manchester United. Die aber noch bis zum 5.7. im Urlaub ist und das gerade so ein bisschen die Phase ist, wo es einfach schwierig ist, die Leute wieder auch ranzubekommen. Aber dann liefern wir vielleicht noch 1-2 Spezialfolgen oder wir schauen mal, halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie wir
weitermachen. Wir werden das gucken, dass wir das entspannt einfach weitermachen.
Genau. Und allerspätestens zum Start der Bundesliga sind wir in voller Pracht wieder da.
Ja, habe ich im Urlaub, aber mache ich trotzdem.
Ja, ist mir doch egal.
Alles klar, ihr Lieben. Macht's gut.
Schönen Abend. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ciao.